Wenn du das so in zwei, drei Sätzen beschreiben musst, diesen Prozess, was fällt dir dazu ein?
Dieser Love Parade-Prozess ist der Ort, wo die Ereignisse von 2010 tatsächlich nochmal Revue passieren, in Gestalt von Dokumenten, die da eingeführt werden, und von Zeugen, die zu den Geschehen was zu sagen haben. Und der spielt über die juristische Frage, ist nachher irgendjemand von den Angeklagten vorbestraft oder nicht, eine wichtige Rolle in der Würdigung der Fakten. Er ist nicht der beste Ort, um Fakten zu würdigen. Das wäre sicherlich ein parlamentarischer Untersuchungsausschuss gewesen. Aber er ist eben der Ort, der nach vielen, vielen Jahren, 7, 8 Jahren, jetzt dafür da ist, um sich diese Tatsachen anzuschauen. Das ist die Funktion und das kann er leisten. Das ist aber nicht einfach, wenn man da einfach hinläuft und das verfolgt, weil der Prozess basiert natürlich auf der langjährigen Arbeit von einer Sonderkommission von 80 Polizeibeamten und 8 Staatsanwälten. Das heißt, wenn man überhaupt nicht in die Akten gucken kann dieses Prozesses, mag es auch sein, dass er an einigen Leuten, die da als Zuschauer hinkommen, vorbeirauscht. Das erklärt vielleicht auch, warum viel weniger Zuschauer aus dem Kreis der Betroffenen dahin gehen, als man ursprünglich gedacht hat mit der Anmietung dieses Messegeländes.
Ja, es ist, ich meine, wenn wir es jetzt mal von den Medien aus betrachten, es ist natürlich, es passiert ja nicht besonders viel. Ja, es ist wirklich revolutionäre neue Erkenntnisse, sind bislang, wo man sagen würde, tata, jetzt wissen wir, woran es liegt, sind bislang ja nicht aufgetaucht und dementsprechend ist das mediale Interesse natürlich nicht so groß, wie das ursprünglich mal angenommen wurde. Also das mediale Interesse an dem Prozess ist schon durchaus groß und auch immer noch da, aber es ist halt auch schon mittlerweile 8 Jahre her. Und ich glaube auch, dass die Medien es teils überschätzt haben, was es denn in der breiten Öffentlichkeit für ein Interesse erregen würde, wenn dieser Prozess losgeht und was dieser Prozess bedeutet. Mhm. Weil er, wie du gerade sagtest, er kann die Fakten würdigen, aber er wird uns nicht am Ende des Tages zur allgemeingültigen und ewigen Wahrheit führen, dieser Prozess.
Ja, er wird aber schon das Material, wenn er vernünftig läuft und nicht zu früh zu Ende geht, das ist ja nochmal so eine Frage, er wird uns schon das Material nochmal mündlich aufbereiten und auf die Leinwand werfen, was ja nicht jeder hat durch vertrauliche Akteneinsichten, durch Recherche sich hat angucken können. Das heißt, am Ende von dem Prozess, egal wie er juristisch ausgeht, wird man, glaube ich, schon besser verstehen können. Ob das geschieht, ist eine andere Frage, weil der Prozess baut ja auch auf 1000 Vorurteilen auf. Also eins zum Beispiel in Duisburg, eines der Vorurteile ist ja, die Kleinen hängt man, die Großen lässt man laufen. Weil Herr Sauerland und Herr Schaller von McFitt nicht auf der Anklagebank sitzen. Es sitzt immerhin das ganze Bauamt da, vom Dezernent. Das ist in der Landesregierung Minister. Das wären für mich nicht die Kleinen, lässt man laufen. Ob einer jetzt nachher schuldig ist als Individuum, das müssen diese Richter und die Juristen klären. Aber die Fakten, wer da was gemacht hat und wie da was zusammengespielt hat, kann man sich sicherlich auch aus den Akten erschließen. Aber wer macht sich die Arbeit? Und der Prozess bringt die entscheidenden Fakten wie auf eine Bühne. Und die kann man sich angucken da. Habt ihr mit eurem Blog sicherlich eine wichtige Rolle, sozusagen so ein Tagebuch, einen Verlauf der Ereignisse zu machen und jeden einzelnen Tag zu würdigen. Aber mehr und mehr wird man daraus auch eine Gesamtschau hinkriegen. Und das ist ja unter anderem das, was wir hier versuchen.
Ja. Die Frage ist, ob uns das gelingen wird. Ich möchte mal leise Zweifel anmelden, aber darum geht es auch nicht, glaube ich. Es geht wirklich darum, zumindest zu versuchen zu verstehen und das eben auch auch sich nochmal wieder vor Augen zu führen. Also für mich ist das auch nochmal mir vor Augen zu führen, was habe ich da eigentlich gehört. Ne? Ich nehme das so hin, es sind manche Dinge, weil ich die eben keine gute Akteneinsicht habe, haben mich auch überrascht, wenn man die Menschen vorher nicht kennt, die da als Zeugen geladen sind. Und dann sich erstmal einen Eindruck einstellt, der dann hinterher komplett auseinanderfliegt, weil dieser Person dann eben was vorgehalten wird, was sie mal gesagt hat oder gemacht hat und so weiter und so fort. Mhm. Und das hatten wir jetzt gerade bei Hesse auch, dass das Narrativ sozusagen implodiert mehr oder weniger. Das ist schon eine interessante Geschichte. Aber es ist natürlich was man medial schlecht erzählen kann. Ne? Du kannst nicht, setzt dich nicht ins Radio und erzählst irgendwie heute, hat sich der Zeuge selber demontiert oder sowas.
Ja. Gut, man könnte jetzt an ein paar der Geschichten erzählen, also die jetzt diese spezifische Zeugenaussage des sogenannten Crowdmanagers ausgemacht haben und welche Aspekte anschließend durch Vorhalte dazu kamen, die dann bis zu dem Satz, das habe ich alles verdrängt, also es will ich auch weghaben, was ja im Wesentlichen heißt, heute, nachdem ich verdrängt habe, holen wir einzelne Dinge vor meiner Verdrängung raus und die reproduziere ich zum Teil. An einige kann ich mich erinnern, insbesondere wenn ich sie in einem Gedächtnisprotokoll festgehalten habe. Ja, das weiß ich noch. Interessant ist, dass selbst in dem Gedächtnisprotokoll, also einem sehr früh angefertigten Dokument, bestimmte Wahrnehmungen, die dann heute wieder da sind, zum Beispiel das auf die Rampe einfahrende Polizeifahrzeug mit Sanitätern, da nicht war. Und jetzt heute wieder was. Überhaupt hat man ja nach 8 Jahren mit diesen Zeugen, auch wenn sie immer am Anfang gefragt werden, erzählen Sie doch erstmal in Ihren eigenen Worten, hört man ja von einem kurzen 3-Minuten-Beitrag bis zu einer ausführlichen 1,5-stündigen Sachverhaltsdarstellung die unterschiedlichen Dinge und ist damit konfrontiert, wie schwierig das ist, durch rein menschliche Erinnerungen und Vorhalte aus den Akten überhaupt solche Fakten von vor mehr als 8 Jahren zu rekonstruieren.
Ja, es ist ein sehr mühseliges Geschäft. Also, weil auch da, also ich habe jetzt, andersrum, ich habe jetzt, als wir Hesse gehört haben, so gedacht, also es kam mir so auf, was habe ich eigentlich gemacht an dem Abend, als so die Polizeimeldung reinkam. Ich weiß grob, was ich gemacht habe. Ich weiß auch noch genau, ich habe am Schreibtisch gesessen und habe diese Polizeimeldung gesehen. Ich glaube, 4 oder 5 Tote bei der Love Parade hieß es da, in der Eilmeldung. Aber was dann wie weiter abgelaufen ist, also was am Folgetag war und so. Ich war recht flott dann im Tunnel unterwegs und in Duisburg unterwegs und habe O-Töne geholt. Nicht an dem Tag selber, aber am Tag danach, das weiß ich, aber ich habe da keine Erinnerung dran. Mhm. Ja, wie ich dann nach Duisburg gefahren bin. Ich habe so Schnipsel, ja, aber das hat mir sehr schön vor Augen geführt, wenn sich dann die Ereignisse derartig überschlagen und auch so fatal waren. Wie schwer muss es sein, sich daran zu erinnern? Mhm. Also das ist schon, schon echt erstaunlich. Mhm.
Ja, ich habe da einen kleinen Vorteil, weil also ich weiß ziemlich genau, wie ich an das Thema gekommen bin, schon um 18 Uhr an diesem 24., dem Samstagabend, nämlich durch den Anruf einer Freundin in Essen, die ersten Nachrichten von einem großen Unglück gehört hatte und deren Kinder auf einem Festival waren. Zum Glück nachher auf einem anderen Festival, aber die waren auch nicht erreichbar und so weiter. So, das war zunächst mal dieses ganz persönliche Ansprache, ich kann meine Kinder nicht erreichen und da ist eine Katastrophe passiert. Das stellte sich dann noch während des Abends raus, dass die Reggae besser fanden als Love Parade und in Mülheim an der Ruhr auf dem Reggae-Festival waren. Und bei mir war sicherlich ein Trigger zu sagen, hier stimmt was nicht, weil ich halte mich ja meistens in der Nähe von Mayen in der Eifel aus, also weit genug weg von Duisburg, um da irgendwie reingezogen zu werden. Das war die Pressekonferenz am nächsten Morgen, wo sie da alle standen und wo ich deutlich den Eindruck hatte, hier stimmt was nicht. Und dann erstmal sehr beschreibend, sehr impressionistisch auf meinem privaten Blog angefangen habe, die eine oder andere Anmerkung zu dem, was da passierte. Die Webseiten der Stadt Duisburg, die Webseiten der Love Parade. Heute kann man da nicht mehr so viel sehen, weil da viele der YouTube-Clips, die ich da noch verlinkt habe, die hat natürlich dann der Sender einkassiert, wie die CDU Duisburg oder so. Aber insofern kann ich ganz gut nachvollziehen, so bist du da reingerutscht. Also fast auf die Minute genau steht es da sozusagen. Und ein entscheidender Akt war dann, dass nach dem Ersteindruck, irgendwas stimmt hier nicht, ich mir diese Webseiten sichern wollte und auf einmal gingen die vom Netz. Und da dachte ich jetzt, halt, hier will einer was vertuschen. Und zwar sowohl die Stadt Duisburg, die so einen eigenen Server bei ihrer Tochtergesellschaft hatte, als auch die Lopervent, holten ihre sämtlichen Hintergrundseiten vom Netz, die Lopervent zugunsten, so wir trauern alle und jetzt, das war das Ende der Love Parade. Und dann habe ich gedacht, wer das so schnell macht, dieses in den Orkus des Löschwesens zu schicken, der hat was zu verbergen. Und dann habe ich angefangen, diese Seiten aus dem Google Cache zu sichern und habe dann einfach, ja, also dann wurde mein Recherchegehen getriggert. So, das hatte ich schon mal gemacht und also. In der Geschichte hatte ich aber auch lange nicht gemacht und dann ja, war ich an den Fakten interessiert und habe dann auch relativ jede Menge andere Leute, da war ich ja keineswegs der Einzige, der sich jetzt dachte, hier stimmt was nicht und wir wollen was rausfinden. Und das war relativ schnell eine kleine Community, die auch sehr unprätentiös und unarrogant sich verschiedenen Aspekten widmete.